Okay, Marion, also wir stehen jetzt hier im Hagebuchwald vor einer Felswand. Was soll das jetzt?
Ich bin die Marion.
Ich bin die Karin.
Und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallusstadt.
Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung.
Mensch, Marion, jetzt komm da runter, du brichst da ja noch den Hals. Ja, siehste. Und jetzt noch Kabel.
Ich wollte also doch dir eine Muschel holen und wollte dir auch noch eine zeigen. Einen Muschelabdruck, den du hier sehen solltest.
Oh, ja, aber ich sehe den auch.
Sehr gut.
Oh, das ist ja klasse.
So,
und? Hat es da noch mehr? Können wir noch weitersuchen?
Können wir auf jeden Fall. Aber ich erzähle dir jetzt erst einmal die Geschichte hier, ne?
Ja, gern.
Von dieser ganzen Muschel.
Also mehrere.
Mehrere. Viele. Ja,
viele, ganz viele.
Vielleicht ist das der sogenannte Muschelberg. Wir werden sehen.
Muschelberg?
Genau. Also, um die Muschelabdrücke in der Felswand zu erklären, da müssen wir weit, weit zurück. Und zwar knappe 150 Millionen Jahre in die sogenannte Kreidezeit.
Ja, das ist weit.
Das ist weit, gell? Und das nennt sich auch die dritte Phase des Erdmittelalters. Und diese Phase geht von vor 144 Millionen Jahren bis vor 65 Millionen Jahren.
Ja, das ist lang her und Erdmittelalter tönt ein bisschen wie Mittelerde. Ne?
Ja.
Aber darf man
genau.
Nicht verwechseln.
Nein, bitte nicht verwechseln.
Nee. Ja, und jetzt aber Moment mal, was 144 bis 65, wie steht das da jetzt im Dino-Kontext?
Im Zusammenhang mit den Dinosauriern, ja. Die Zeit der Dinosaurier war eigentlich das ganze Erdmittelalter. Von vor 248 Millionen Jahren bis vor 65 Millionen Jahren, wo sie ja relativ plötzlich dann ausgestorben sind.
Okay.
Jetzt vor ungefähr 150 Millionen Jahren hat sich da, wo jetzt Europa ist, hat sich ein Urmeer erstreckt. Das Urmeer heißt Tethys.
Also das Holzbänkle, wo wir jetzt sitzen, wäre jetzt auf dem Urmeer, wird das schwimmen?
Ja, genau.
Okay. Ist ein Holzbänkle,
ziemlich.
Okay.
Ja. Weil wir sind, müssen wir vielleicht noch sagen, nee, das haben Sie ja schon mitgekriegt, wir sind im Hagenbuchwald.
Genau.
Müssten wir vielleicht noch sagen.
Jo.
Hagenbuchwald vor dieser Muschelwand.
Jo.
Also in diesem Urmeer gab es Fischsaurier und Ammoniten. Ammoniten sind Lebewesen mit Schneckenhaus. Und wer wissen will, wie die aussehen, der soll unbedingt ins Naturmuseum.
Ja, da hat es eine.
Da ist eine Plastik ganz groß gemacht.
Ja, die ist so goldig. Das Naturkundemuseum ist sowieso toll.
Sowieso im Zusammenhang mit dieser ganzen Erdgeschichte würde ich das Naturmuseum unbedingt empfehlen. Haben auch schöne Dinosaurier dort und noch andere Urtiere und auch solche Muscheln im Stein.
Und so eine große, wie so eine Weltkugel, ne? Wo man sieht, wie sich es verändert und so. Ne?
Wie sich die Kontinente verändern. Das, ich glaube, die fangen auch mit dem Urmeer oder noch weiter vorne fangen die an. Also sehr interessant. Und zum Thema Naturmuseum dürfte man mal in Eigenwerbung wieder sagen, hört euch den Podcast Nummer 15 an vom Juli 2021.
Genau.
Ende Season 1 sozusagen.
Okay.
Also auf diesem Meeresgrund von diesem Urmeer Thetis, da gab es mächtige Gesteinsschichten. Und es hat auch damals einen sogenannten Superkontinent gegeben, der hieß Pangäa. Und der ist ja dann auch auseinandergebrochen. Und so sind dann auch die Kontinente entstanden. Und ich denke, ein Wissenschaftler könnte jetzt da nur schon stundenlange Podcast nur schon über das machen. Da kann man wahnsinnig viel nachlesen. Wollen wir also aber nicht.
Nee.
Also mache ich mal weiter.
Okay.
Jetzt haben wir diese Kontinente.
Ja.
Jetzt der afrikanische Kontinent, der hat sich ganz, ganz langsam nach Norden bewegt.
Mhm.
Und dabei haben sich Gesteinsschichten zusammengeschoben. Der Platz ist immer enger geworden und die oberen Schichten haben sich wie in Falten gelegt.
Kein Faltenrock, sondern Faltensteine, Gestein. So.
Genau. Das sind riesige Felsbänke, sind 1000 Kilometer weit transportiert worden. Und ich habe irgendwo gelesen, was mal in Rom lag, befand sich nun im Bündnerland.
Super.
So muss man sich diese Verschiebungen vorstellen. Dann ging es ja noch mal Millionen von Jahren, bis die zwei Küsten, Afrika und Europa, aufeinander gestoßen sind. Und jetzt ist eben wichtig, die sind nicht aufeinander geprallt und dann ist was entstanden. Nein, die haben sich untereinander geschoben.
Also die eine unter die andere?
Ja, die europäische hat sich unter die afrikanische geschoben. Und das nennen die Fachleute eine Subduktion. Und das einfach nur zusammenprallen und eine Subduktion nicht das Gleiche ist, kann man in einem Terra-X-Video erfahren. Dieses Terra-X-Video würde ich allen wärmstens empfehlen.
Ja,
wir tun es in die Shownotes unten rein. Das darf man auch, sagen Sie explizit. Mhm. Das Video geht, glaube ich, nur 2-3 Minuten.
Ja.
Und ich finde, erklärt super, wie das alles entstanden ist.
Absolut.
Jetzt das Urmeer Thetis ist so natürlich verdrängt worden.
Aha, ja gut, ist klar. Das eine schiebt sich um das andere und dann drückt es nach oben. Wo soll das Meer hin? Das muss sich irgendwie verdünnisieren.
Genau, hat sich verdrängen lassen.
Irgendwo hingehen.
Dann vor 30 Millionen Jahren ist eben diese europäische Platte so tief in den Erdmantel abgerutscht, dass ein Teil weggeschmolzen ist. Die Platte ist dadurch abgebrochen. Und das, was von der Platte übrig war, ist nach oben getrieben worden und hat die dort befindenden gefalteten Gesteinsschichten in die Höhe gedrückt.
Kannst
du dir das irgendwie vorstellen? Das eine geht unter das andere, bricht ab, drückt hoch und die vom afrikanischen Kontinent, diese gefalteten Gesteinsschichten sind so in die Höhe gedrückt worden und es hat sich ein zusammenhängendes Gebirge von mehreren tausend Meter Höhe und 1200 Kilometer lang aufgebaut. Das sind die Alpen, ein Faltengebirge.
Die Alpen sind ein Faltengebirge.
Das
ist interessant, tolles Wort.
Und drum haben wir in der Alpen die verschiedenen Gesteinsarten aus diesen Schichten.
Jetzt, Moment mal, darf ich mal ganz schnell einhaken? Du hast, also, wie geht denn das vor sich? Du hast ja gesagt, das geht sehr, sehr langsam. Also,
wie langsam?
Schneckentempo oder wie langsam?
Ein paar Millimeter pro Jahr. Das Ganze ging also wirklich mehr als 100 Millionen Jahre, bis das so zustande kam. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, das kann man
sich Lebewesen, die damals waren, die haben das gar nicht. Das merkst du in einem Leben nicht, was sich da verschiebt. Also das sind ja ganz andere Größenordnungen. Ne? Uns gibt es ja im Vergleich dazu erst seit vorgestern.
Ja, wenn überhaupt.
Gell?
Genau.
Jetzt vor mehr als 10 Millionen Jahren ist der afrikanische Kontinent noch mal kräftig gegen Norden gestoßen. Und es hat die Alpen verschoben.
Autsch.
Also der Alpstein als Beispiel ist von einer Gegend um Chur herum aufs Vorland verschoben worden. Also, ja, bei uns in der Nähe.
Super.
Und Gesteinsschichten aus Nagelfluh, Sandstein und Mergel sind übereinander aufgeschichtet worden und schräg gestellt worden.
Und das sieht man ja. Ne?
Und das sieht man. Und das ist das, was ich behaupte, haben wir auf unserem Waldweg im Hagen-Burchwald auch gesehen. Und zwar bevor wir zum vielleicht hoffentlich Muschelberg gekommen sind, da haben wir diese, wo auch erwähnt wird, dünne Schicht Nagelfluh. Ich würde sagen, die haben wir gesehen. Das behaupte ich jetzt einfach.
Also Nagelfluh ist die, wo man das Gefühl hat, das ist Beton mit Steinle drin.
Ja.
Also es tönt jetzt ziemlich platt, aber...
Genau.
Und das ist Nagelfluh, aber das ist völlig natürlich entstanden.
Ja, da hat niemand Beton.
Ist ja klar, aber es sieht irgendwie halt so aus.
Es sieht so gemacht aus.
Aber da haben sich eigentlich dann auch Betonmischer oder so Baufirmen oder wer auch immer was von der Nagelfluh abgeguckt.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay.
Spannend. Ich weiß es nicht, aber...
Interessant.
Was haben wir? Versteinerte Meeresschnecken, Muscheln, Austern und sogar Haifischzähne im Sandstein sind Zeugen von dieser vergangenen Zeit. Und daher denke ich, dass meine Muschel so ungefähr zwischen 10 und 25 Millionen Jahre alt sein könnte.
Wollte ich jetzt gerade fragen, wie alt ist denn deine Muschel jetzt eigentlich? Dann ist die so alt.
Ja,
das was, okay.
Was ich jetzt hier so, Moment, ich nehme es mal da nochmal in die Hand. Ja, ich denke das jetzt so, dass die so alt sein wird. Das sieht schon toll aus.
Schade, also, kann sie nicht reden.
Also die eine, wo ich den Stein habe und die, wo in der Felswand drin ist, da mache ich auch noch ein Foto und das tun wir dann auf Instagram. Das eindeutig sieht man da die Muschel.
Ja,
gell?
Da, also es ist eine
tolle Sache.
Ja, das Ganze.
Also, ihr merkt es, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste bis zu den Millionen. Also aus unserem Gallustadt-Podcast ist jetzt eine kleine Erdgeschichte geworden mit Fossilienkunde.
Okay, aber wie geht es jetzt weiter?
Ja, genau, also wir sind ja hier noch nicht fertig mit der ganzen Landschaft, weil die Kräfte von Eis und Wasser haben der Alpen zum heutigen Aussehen verholfen.
Jo.
Die haben die Landschaft geformt, und zwar in den letzten 2,5 Millionen Jahren. Dank.
Ist ja nichts. Ne?
Ist im Vergleich zu gar nichts. Jetzt, was war es? Mit mehreren Eiszeiten. Eine Eiszeit dauert ungefähr 100.000 Jahre und dazwischen erwärmt sich das Klima wieder und die Gletscher ziehen sich zurück.
Jo.
Und während der letzten Eiszeit, die hat vor 110.000 Jahren angefangen und ging bis vor 10.000 Jahren, hat ein riesiges Eisfeld bis zu 1.800 Meter dick, stell dir das mal vor, das St. Gallerland und den Bodenseeraum bedeckt.
Also dann
schön kalt.
Ja, sehr schön kalt. Also ich frage mich jetzt, sind denn die Perioden zwischen der Eiszeiten auch immer 100.000 Jahre, weil dann müsste man jetzt 90.000 Jahre auf die nächste Eiszeit warten. Und nach dem heißen Sommer...
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat mich auch drum jetzt diese Recherche so gefreut, weil es war so heiß, dass ich mir so Eiszeiten ganz gern vorgestellt habe.
Mhm. Jetzt habe ich aber nochmal schnell eine Frage. Also wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, hier wo wir jetzt sitzen, da war zuerst Urmeer, Tethys. Und dann haben sich da so die Gesteinsschichten hochgeschoben zu einem Faltengebirge oder halt Gesteinsschichten hochgeschoben. Und dann war es Gestein und dann peng, jetzt Gletscher und Eis drauf und dann wieder Gletscherschmelz.
Ja.
So, wenn man das so im Zeitraffer sich so vorstellen will.
Genau, okay. Genau. Weil wo das Eis weggeschmolzen ist, hat es Ansammlungen von Material hinterlassen, einerseits Geröll und Kies. Und an anderen Teilen hat das Wasser irgendwas gefüllt, zum Beispiel der Bodensee.
Der hatte schon Boden und dann konnte man Bodensee,
machen. Jetzt an der Stelle möchte ich noch sagen, da findet man ziemlich viel Literatur über den Rheingletscher und seine Bedeutung für die Entstehung des Bodenseeraums. Da könnte man auch wieder einen eigenen Podcast machen, aber das lassen wir jetzt. Wir sind jetzt mal angekommen am Ende der Eiszeit.
Gut, jetzt habe ich aber noch mal schnell eine Frage. Wir reden ja jetzt da immer über millimeterlangsames, entschleunigtes Wachstum der Alpen. Mhm. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da haben sie es davon gehabt, dass Himalaya ja auch immer noch so ein bisschen wächst. Wie ist denn das bei uns an den Alpen? Wachsen die auch noch oder schrumpfen die?
Nein, also einerseits wachsen sie 1 bis 2 mm pro Jahr, aber gleichzeitig wird 1 mm pro Jahr abgetragen. Und zwar Wasser, Schnee, Frost und Hitze greifen das Gestein an.
Autsch.
Und der Wind transportiert dann das gelockerte Material ins Tal. Und so ist wahrscheinlich, wird dieses Wachstum mehr oder weniger wieder ausgeglichen durch die Umstände. So, jetzt haben wir angefangen, ne? Wie du vorhin gesagt hast, Urmeer und so weiter, Bodenseegebiet. Wir kommen jetzt zu St. Gallen.
Ha.
St. Gallen liegt in einem sogenannten Hochtal und ist damit eine der höchstgelegenen Städte der Schweiz.
Edge.
Und einige Wissenschaftler haben sich mit der Entstehung beschäftigt, mit der Entstehung von diesem Tal und diverse Theorien entwickelt. Also da kann man ja auch stundenlang nachlesen. Hm. Ich habe dann den Oskar Keller gefunden, das ist ein Geograf und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ein Glazialmorphologe, also einer, der sich mit Gletschern beschäftigt. Und der sagt, und ich glaube, ich muss das jetzt, ich muss das, glaube wortwörtlich zitieren, damit ich mich nicht verhaspel.
Okay.
Gemäß Oskar Keller handelt es sich zum Beispiel beim Drei-Linden-Kamm um einen Molasse-Nagelfluh-Rücken mit dem Talzug Nordgerseck-Dreiweiern als eiszeitliche Schmelzwasserrinne.
Schön! Man kann sich's vorstellen.
Oder? Drei-Linden-Kamm,
ja.
Wissen wir, da geht es oben runter.
Mhm.
Und Nordgerseck, drei Weihern, dort dazwischen runter war eine Rinne für das Schmelzwasser.
Ja. So. Ja, gut, muss ja abfließen.
Ja, ne? Genau. Jetzt, vom Urkontinent über Europa, die Alpen und St. Gallen, jetzt endlich zum Fundort von der Muschel.
Okay.
Der Hagenbuchwald.
Jawohl.
In dem er jetzt steht. Da habe ich halt auch wieder was gefunden, und zwar in den Jahrbüchern der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Und das ist das aus dem Jahr 1955. Ich lese das hier auch wieder vor, weil das kann man gar nicht anders formulieren. Bitte verzeiht, dass ich schon wieder, wie sagt man, rezitiere.
Jo,
die reichhaltigsten Fossilienfundgebiete befinden sich in Bänken der sogenannten Plattensandsteine, in Klammer, teilweise auch in der Zone der sogenannten Schiefermergel, Klammer zu, bei Hagenbuch, beim Tivoli. Meine Frage, müsst ja dort sein, wo die Tivoli-Treppe ist, und an einer heute nicht mehr zugänglichen Steingrube im Osten der Stadt.
Okay.
In der sogenannten St. Galler Formation,
schön,
das gefällt mir, St. Galler Formation, finden wir Muscheln. Da ist jetzt was gestanden von Jakobsmuscheln,
ja,
was ich passend zum Pilgerweg finde. Das sehr müssen Jakobsmuscheln sein.
Ja, müssen welche gewesen sein.
Jetzt, ich habe mir auch noch ein Buch ausgeliehen zu dem Thema. Und das ist das Buch Fossilien im Alpstein, mhm, von Peter Kürsteiner und Christian Klug. Übrigens war das auch vor 4 Jahren eine Ausstellung im Naturmuseum.
Okay.
Das ist eine Wanderausstellung. Ich glaube, momentan ist sie in Zürich. Aha. Weil ich wollte rausfinden, was das jetzt genau für eine Muschel ist,
mhm,
die ich in der Wand ja schon mehr wie einmal bewundert habe. Also jedes Mal, wenn ich durchlaufe. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe oder richtig deute, dann könnte es sich um die Chlamys biarritzensis oder die Chlamys infumata halten. Die haben wir ja in diesem Buch hier. Die sind beide auf der gleichen Seite.
Jo.
Und du hast, was denkst du, was es sein könnte?
Ja, ich hätte jetzt eher zur was Chlamys biarritzensis tendiert.
Tendiert,
irgendwie,
ja,
so von der Form her.
Gell? Ich auch. Jetzt, in einem dieser Jahrbücher von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft habe ich einen Text über Nagelfluh im Hagenbuchwald gefunden. Also die Leute haben ja schon wahnsinnig recherchiert. Weiter östlich am Weg kann man eine dünne Schicht Nagelfluh beobachten. Es ist ein lokales Geröllband. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, das ist weiter, wenn man von Osten Richtung Westen durch den Hagebuchwald, wir nennen ihn Mittelweg, heißen tut er offiziell anders. Okay. Und wir kommen von Osten her.
Kommt man zuerst an diese Wand hin?
Ja,
ne?
Wo wir uns einbilden, wir hätten sie gesehen. Jo. Im Bachbett zwischen Flurhof und Hagenbuch trifft man auf der Nordseite des Sträßchens, da müsste man dann vielleicht noch mal hinterlaufen, zahlreiche Meeresversteinerungen. Und die heißen Turritellen und das sind so Turmschnecken.
Ah ja.
Schneckenhäusle, die so hochgehen.
Die sind auch in dem Buch drin, hast du mir gezeigt.
Ja. Ja. In den alten Jahrbüchern, also vor 100 Jahren, wird ein Muschelberg im Hagenbuch erwähnt. Und die Frage, und mit der schließen wir jetzt Podcast, ist es mein Muschelberg? Wer weiß?
Wer weiß?
Wir gehen jetzt mal noch zum Tivoli und gucken mal, was es da noch zu sehen gibt bei der Tivoli-Treppe.
Genau.
Und damit verabschieden wir uns.
Jo, ciao zusammen.
Ciao zusammen.